Es war eine junge Patientin, so Ende 20, die zu mir gekommen ist und beschrieben hat, dass sie seit ungefähr 3 Wochen ein Ekzem am rechten Ohr hatte, das sie doch sehr belastete, aufgrund des Juckreizes. Es ist dann im Verlauf auch zusätzlich zu Kopfschmerzen gekommen und die junge Dame hatte das Gefühl, dass sie zusätzlich auch noch ein Taubheitsgefühl im Bereich einer Gesichtshälfte hat. Und das Interessante war, dass sie quasi beim Hereinkommen in den Untersuchungsraum eine Veränderung der Gesichtsmimik hatte.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Alexander Kreuter, Chefarzt der Hautklinik an der Universität Witten-Herdecke und ärztlicher Direktor der Helios Privatklinik Oberhausen. An der Dermatologie gefällt ihm unter anderem, dass das Fachgebiet sehr breit gefächert ist und er mit vielen unterschiedlichen Patienten jeden Alters zu tun hat. Wir sprechen heute über eine junge Patientin, die einen stark juckenden roten Fleck hinter dem Ohr hat. Sie war deswegen bereits bei 2 verschiedenen Ärzten. Keiner konnte ihr weiterhelfen.
Dieser Fall, den Sie ansprechen, der ist mir besonders im Kopf geblieben. Es war eine junge Patientin, so Ende 20, die zu mir gekommen ist und beschrieben hat, dass sie seit ungefähr 3 Wochen ein Ekzem am rechten Ohr hatte, das sie doch sehr belastete, aufgrund des Juckreizes. Sie war dann primär zu einem Hausarzt gegangen, der eine Kortisonsalbe aufgeschrieben hat. Die Symptome haben sich aber nicht verbessert. Es ist dann im Verlauf auch zusätzlich zu Kopfschmerzen gekommen und die junge Dame hatte das Gefühl, dass sie zusätzlich auch noch ein Taubheitsgefühl im Bereich einer Gesichtshälfte hat. Auf diesem Weg ist sie dann vom Hausarzt zu einem Hautarzt geschickt worden und der hat sich das Ganze auch angeschaut und hat dann auch weiterhin gesagt, wahrscheinlich am ehesten Ekzem. Letztendlich ist die Dame dann zu uns in die Klinik gekommen. Und das Interessante war, dass sie quasi beim Hereinkommen in den Untersuchungsraum eine Veränderung der Gesichtsmimik hatte. Und es war so, dass auf den ersten Blick klar war, sie hat eine sogenannte Facialisparese. Da gibt es entsprechende Untersuchungen, die das relativ schnell anzeigen, wie das aussieht, diese Facialisparese.
Was ist denn eine Facialisparese? Das ist eine Lähmung des Gesichtsnervs. Und was ist Ihnen da genau aufgefallen beim Reinkommen?
Mir ist primär aufgefallen, dass sie eine Asymmetrie im Bereich der Mimik hatte. Das heißt, also wenn sie gelacht hat, dann war sozusagen der Mundwinkel schief. Ich hatte sie gebeten, einmal mir ihre Zähne zu zeigen. Und da war mir aufgefallen, dass sich der rechte Mundwinkel nicht so angehoben hat wie der linke. Und auch beim Schließen der Augen hatte sie Schwierigkeiten. Das gelang nämlich auch nur auf einer Seite. Und das sind relativ sichere Anzeichen dafür, dass eine Lähmung des Gesichtsnervs vorliegt.
Sie haben, bevor wir dazu kommen, was Ihre Schlussfolgerungen waren, Sie haben gesagt, naja, da kam die junge Dame rein, da war was mit dem Gesichtsnerv, die Mimik war verändert. Das konnte sich nicht um ein banales, in Anführungsstrichen, Ekzem handeln. Was ist denn, nur damit wir das mal einordnen können, eigentlich ein Ekzem? Das ist ja so eine rote Stelle an der Haut, die juckt und dann kriegt man eine Salbe und dann geht's besser. Deswegen, in Anführungsstrichen, banal. Was ist sozusagen ein Ekzem und wie kamen Sie drauf? Na, das kann es jetzt nicht sein.
Also unter dem Begriff Ekzem verstehen wir Hautärzte erstmal nur eine Entzündung der Haut. Mhm. Und wie Sie gerade richtig sagen, läuft das mit einer Rötung ab und oftmals auch mit einem Juckreiz in diesem betroffenen Areal. Und die Ursachen, die hinter so einem Ekzem sich verbergen können, die sind sehr vielfältig. Ganz häufig ist es trockene Haut. Es kann aber auch eine besondere Allergieneigung dahinter stecken, die wir dann als Neurodermitis bezeichnen. Das ist also mit das Häufigste, was zu solchen Ekzemen führt. Die Schuppenflechte kann auch so ähnlich aussehen. Das ist eine wichtige Differentialdiagnose. Und in der Regel kann man diese Veränderungen mit Hautpflege und kortisonhaltigen Salben oder mit Salben, die ähnlich wirken, sehr gut behandeln. Und das war ja bei unserer Patientin eben nicht der Fall.
Ich fasse nochmal zusammen. Junge Patientin, rote Stelle hinterm Ohr, die stark juckte. Cortisonsalbe hat nicht geholfen vom Hausarzt. Dann hatten sie gesagt, Kopfschmerzen war dazugekommen, ein Taubheitsgefühl in der einen Gesichtshälfte. Sie haben dann gesehen, da muss ein Gesichtsnerv betroffen sein. Lähmung, nicht mehr die Zähne so gut zeigen können. Das war auffällig. Was hatten Sie dann sofort im Kopf? Ekzem kann es nicht sein, aber...
Also mein erster Gedanke war, dass dies Veränderungen am Ohr mit dieser auffälligen Nervenlähmung zusammengehören. Und da wir wissen, dass die Gürtelrose im Bereich der Nervenbahnen abläuft, war mir hier relativ schnell klar, dass es sich nicht um ein Ekzem, sondern um einen Herpes Zoster, die eben angesprochene Gürtelrose, handelt, die in unserem Fall das Ohr betroffen hat und dann in diesem Bereich zu einer Lähmung des Gesichtsnerven geführt hat.
Gürtelrose oder Herpes Zoster haben die Hörerinnen und Hörer ja vielleicht schon mal gehört. Da passt dann das Jucken dazu, die Schmerzen. Ich glaube, da gibt es auch auffällige Bläschen. Haben Sie die gesehen und wenn ja, wie sahen die aus?
Da die Patientin das Krankheitsbild ja schon einige Tage hatte, konnte ich die klassischen Bläschen, das sind kleine, gruppiert stehende Bläschen auf einem geröteten Grund, konnte ich diese Veränderung zum Zeitpunkt der Vorstellung bei mir in der Klinik nicht mehr sehen. Mhm. Was auffiel, waren Rötungen und Verkrustungen. Das heißt, sie war über das Stadium der Bläschenbildung schon hinaus.
Können Sie ein bisschen was zum Herpes Zoster oder zur Gürtelrose bitte erzählen? Was ist das? Wie wird das ausgelöst? Wer kriegt das eigentlich häufiger?
Also die Gürtelrose ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung im Erwachsenenalter. Man kann grob sagen, dass im Jahr bis zu 500.000 Menschen in Deutschland an dieser Gürtelrose erkranken. Das heißt, wir haben es hier mit einer sehr, sehr häufigen Erkrankung zu tun. Die Gürtelrose ist eine Virusinfektion. Das zugrunde liegende Virus ist ein Herpesvirus. Man nennt dieses Virus Varicella-Zoster-Virus. Wenn man primär damit infiziert wird, bekommt man die sogenannten Windpocken. Windpocken sind eine Kinderkrankheit. Und erst bei der Reinfektion kommt es zum Bild des Herpes-Zoster der Gürtelrose. Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese Virusinfektion in den Nerven schlummert über lange Zeit und dann irgendwann durch eine Schwächung des Immunsystems, das kann durch Sonne ausgelöst sein, das kann durch einen Infekt ausgelöst sein, das kann aber auch durch andere Formen der Immunschwäche verursacht sein, dass dann diese Virusinfektion wieder ausbricht.
Sie haben gerade gesagt, die Erstinfektion äußert sich als Windpocken. Das ist ja bekannt als klassische Kinderkrankheit. Ich denke, viele die von den jüngeren Menschen sind ja gegen Windpocken geimpft. Das heißt, wenn man gegen Windpocken geimpft ist, kann man das später trotzdem kriegen? Oder wie ist da der Zusammenhang?
Ganz genau, diese Virusinfektion ist extrem häufig und die Durchseuchung mit dem Virus ist ganz, ganz häufig in der allgemeinen Bevölkerung. Und man kann, wie Sie ganz richtig sagen, heutzutage vor Windpocken schützen. Es gibt eine Vierfachimpfung, eine Mumps, Masern, Röteln, Windpockenimpfung, die sehr wirksam ist, auch sehr gut verträglich ist. Und die meisten Kinder sind damit auch entsprechend geschützt durch die Impfung. Aber wie gesagt, die Infektion ist sehr, sehr häufig, die Durchseuchung in der Bevölkerung hoch, so dass wir das Problem haben, dass im fortgeschrittenen Alter dann hier diese Gürtelrose auftreten kann. Und wir sehen leider Gottes immer mehr Fälle von Gürtelrose, weil auch immer jüngere Menschen betroffen sind. Und die Faktoren, die dazu führen, die treiben uns im Moment ja um, würde ich jetzt mal sagen. Die sind uns im Kopf, weil ich persönlich glaube, dass Lifestyle-Faktoren, wie man das so schön nennt, und unser Lebensstil dazu führt, dass die Gürtelrose so viel häufiger geworden ist. Auch bei jungen Menschen, wie bei dem eben geschilderten Fall.
Das heißt, eigentlich hat man doch Gürtelrose oder Herpes Zoster im Kopf, so bei älteren Menschen, wie Sie sagten, die vielleicht eine Erkrankung haben. Was können das alles für Grunderkrankungen sein, die einen dann ein bisschen anfälliger machen, weil das Immunsystem ja vielleicht ab 50, 60, 70 im höheren Alter geschwächt ist? Was kann das alles sein?
Es gibt ganz viele Krankheiten, die das dazu prädisponieren, so nennen wir das, also die da sozusagen empfindlich machen, eine Gürtelrose zu entwickeln. Und an erster Stelle ist das Immunschwäche, wie beispielsweise HIV, also erworbene Immunschwäche. Aber auch Tumorerkrankungen können dazu prädisponieren und auch bestimmte Formen der Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Heutzutage wissen wir aber auch, dass beispielsweise chronische Lungenerkrankungen, und die sind ja sehr, sehr häufig, auch ein prädisponierender Faktor sind, eine Gürtelrose zu entwickeln. Ich glaube aber, dass es mehr Faktoren gibt, weil wir halt auch so viele junge Menschen sehen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, die auch eine Gürtelrose entwickeln. Und da glaube ich halt, dass es andere Faktoren gibt, die wir bis dato noch nicht so auf dem Schirm haben, wie beispielsweise die akute Sonnenexposition, also akute, starke Wirkung der Sonne kann Virusinfektionen aktivieren, wie wir das von dem klassischen Gletscherbrand beim Skifahren kennen, wo dann ein Herpes an der Ober- oder Unterlippe auftritt.
Haben Sie denn die junge Frau gefragt, was sie in den Tagen oder Wochen zuvor, bevor diese rote Stelle, dieses vermeintliche Ekzem hinterm Ohr auftrat, was sie da gemacht hat?
Genau das habe ich gemacht, weil ich da neugierig war. Und sie hat mir erzählt, dass sie zuerst, also zwei Dinge gemacht hat. Sie war beim Skifahren in der Sonne und dann ist sie kurz danach in den Süden geflogen und war dort auch in der Sonne. Und sie hat mir gesagt, dass es eine sehr stressige Phase war, weil sie halt auch beruflich sehr eingebunden war. Und ich glaube, dass diese Kombination aus schnellem Klimawechsel und starker Sonneneinstrahlung und dadurch bedingten Stress, dass das Triggerfaktoren, also Auslösefaktoren waren, die zu dieser schweren Gürtelrose im Gesicht geführt haben.
Wie läuft das denn mit der Diagnose? Das haben Sie ja jetzt gesehen, eine Blickdiagnose und auch natürlich durch die ganzen Mosaiksteinchen zusammengesetzt mit der Gesichtsnervenlähmung. Also wird da ein Abstrich gemacht? Wann wissen Sie, ja, das stimmt?
Also das ist ein wichtiger Punkt. Wir machen, wenn wir das klinisch sehen, zur Sicherung unserer Diagnose einen Abstrich. Das Abstrichergebnis habe ich nach einem Tag. Und zwar untersuchen wir ganz gezielt mittels PCR, das ist ein hochempfindliches Verfahren, um Viren nachzuweisen, untersuchen wir auf Herpesviren und dazu gehört auch dieses Varicella-Zoster-Virus. Und das konnten wir bei unserer Patientin nachweisen und damit war klar, sie hat die Gürtelrose.
Bevor wir zur Therapie kommen, das war ja doch ein schwerer Fall sozusagen, wenn der Gesichtsnerv betroffen ist. Das können Sie ja gleich erzählen, was Sie da gemacht haben. Ich würde doch noch mal zwei Fragen gerne stellen, weil wir vorhin bei den Windpocken waren und bei der Impfung, die da gut vorschützt und die man im Baby- oder Säuglings-Kleinkindalter erhält, klassischerweise. Wenn ich jetzt diese Windpockenimpfung gekriegt habe als Kind, kann ich dann aber ja trotzdem im höheren Alter oder bei Stress später eine Gürtelrose entwickeln, oder? Das feit mich jetzt nicht hundertprozentig.
Ganz genau so ist es. Genau, was Sie sagen, stimmt. Diese Vierfachimpfung, die schützt vor den Windpocken, die schützt aber nicht davor, dass man in den weiteren Lebensjahren dann irgendwann einen Herpes Zoster, also eine Gürtelrose, entwickelt. Aber ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, wir haben mittlerweile einen Impfstoff, der vor Gürtelrose schützt, einen hochwirksamen Impfschutz.
Den bekommt man klassischerweise, glaube ich, ab 60. Es sei denn, man ist zum Beispiel 50 und hat eine dieser Vorerkrankungen wie Diabetes oder eine Herzerkrankung oder eine Immunschwäche. Sind das so die Richtwerte? 50, 60, da kann man eine Gürtelrosenimpfung bekommen?
Genau, das ist richtig. Das ist aktuell die Vorgabe. Wir haben ja bei uns in Deutschland eine Impfkommission, die klare Empfehlungen ausspricht, die sogenannte STIKO. Und was Sie sagen, ist richtig. In der Regel ist es ab dem 60. Lebensjahr, wenn nicht prädisponierende Faktoren vorliegen, die eine Gürtelrose begünstigen würden, dann kann man es früher machen. Ich glaube, dass sich das verändern wird. Aufgrund der Tatsache, dass wir immer häufiger Gürtelrosen auch bei jüngeren Menschen sehen, glaube ich, dass die STIKO im Laufe der Zeit diese Alterseinteilung verändern wird. Ich glaube, dass wir viel häufiger auch jüngere Menschen in Zukunft mit dieser Impfung vor einer schweren Gürtelrose schützen werden.
Das ist ja jetzt hier ein sehr spezieller Fall hinterm Ohr. Mit der Gesichtsnervenlähmung. Könnten Sie einmal bitte erklären, wie so eine ganz klassische Gürtelrose aussieht? Ich denke, einige Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht aus der Verwandtschaft oder aus eigenen Erleben. Warum heißt das überhaupt Gürtelrose?
Nun, der Begriff Gürtelrose rührt daher, dass ungefähr die Hälfte aller Veränderungen am Körperstamm auftreten. Und vor allen Dingen im Bereich der Gürtelpartie, das ist so die typische Stelle, wo dann die eben erwähnten gruppierten Bläschen auftreten auf einem geröteten Grund. Also ungefähr die Hälfte aller Gürtelrosen sind am Körperstamm lokalisiert. Die andere Hälfte, und das ist wichtig, befindet sich im Gesichtsbereich und hier vor allen Dingen im Bereich der Stirn- und Wangenpartie.
Und das betrifft ja dann eine Körperseite. Also beim Gürtel könnte man ja denken, ach, das geht ganz rum und startet hinten und trifft sich vorne am Bauch. Nein, es geht wirklich dann um eine Seite, die da betroffen ist, richtig?
Ganz genau. Es ist meistens einseitig. Also es orientiert sich an einem Versorgungsgebiet eines Nerven. Nur bei seltenen Fällen tritt die Gürtelrose an mehreren Körperstellen auf und insbesondere bei immungeschwächten Menschen kann sie auch den ganzen Körper betreffen. Aber am häufigsten, wie Sie gerade sagen, am häufigsten ist es so, dass die Gürtelrose strangförmig entlang einer Nervenbahn auftritt und deswegen an einer Seite des Körpers lokalisiert ist.
Was merkt man denn üblicherweise als erstes? Also am Rücken kann man nicht so gut gucken, wenn das da startet und dann erst nach vorne sich sozusagen zieht. Sind das Schmerzen? Ist es die Rötung, dass jemand aus der Familie sagt, was hast du denn da? Wie merkt man das relativ früh?
Das Beschwerdebild kann sehr heterogen sein, wie wir sagen. Also es können unterschiedliche Symptome auftreten. Ganz häufig ist eine Missempfindung, dass man das Gefühl hat, diese Hautpartie ist taub. Es kann sein, dass sie nur juckt, dass man einen Juckreiz verspürt und kratzen muss. Es kann aber auch so sein, dass Schmerzen auftreten. Und diese Schmerzqualität kann wieder sehr unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die sagen, sie haben einen dauerhaften Druckschmerz. Es kann aber auch wie ein Blitz, ein Einschießen in das Gewebe sein, was sehr, sehr unangenehm ist. Also die Symptome, die auftreten, sind breit, am häufigsten allerdings Juckreiz, Jucken und Schmerzen.
Können Sie bitte einmal erklären, wie das mit der Reaktivierung der Viren funktioniert? Die sind im Körper durch diese Erstinfektion, die früher einmal war, und die werden dann wieder aktiv. Aber wo schlummern die sozusagen?
Ja, die Frage ist gut. Diese Varicella Zoster Viren haben eine Neigung, sich an den Nervenbahnen zu verstecken. Und dort können sie über lange Zeit unbemerkt verbleiben. Und irgendwann, wenn sozusagen unsere Abwehrsituation geschwächt wird, es gibt hier besondere Abwehrzellen im Körper, die verhindern, dass dieses Virus wieder ausbricht. Und wenn das sozusagen geschwächt ist, dann kommt es zu einem Wiederauftreten. Und auch in dem Bereich, wo die Herpesviren geschlummert haben, nämlich entlang der Nervenbahn.
Lassen Sie uns doch gerne zu der jungen Patientin zurückkehren. Sie hatten nun die Diagnose gesichert durch das Ergebnis des Abstrichs. Wie ging es mit ihr weiter? Was haben Sie gemacht?
Ich habe diese junge Patientin ins Krankenhaus aufgenommen. Das ist ungewöhnlich, aber in diesem Fall war es notwendig. Warum? Ich habe mich entschlossen, die Erkrankung mit Medikamenten zu behandeln, die direkt die Virusinfektion bekämpfen. Das Medikament heißt Aciclovir und das muss 3-mal täglich intravenös, also über einen Zugang gegeben werden. Zudem hatte die Patientin ja neben der Gesichtslähmung auch Schmerzen in diesem Bereich. Und wir haben ihr zusätzlich zu der Behandlung der Gürtelrose noch eine umfangreiche Schmerztherapie gegeben, um sie komplett schmerzfrei zu bekommen.
Wie läuft das denn bei Fällen, die jetzt nicht so gravierend sind? Das muss ja jetzt nicht jeder eine Infusion bekommen. Da gibt es ja auch Tabletten, da gibt es Salben. Wie läuft das bei weniger gravierenden Fällen ab?
Bei weniger gravierenden Fällen ist es so, dass, wie Sie gerade sagen, zum Teil auch eine reine Tablettentherapie über 5 Tage ausreicht. Wir ergänzen das in der Regel mit einer Behandlung der Haut. Und da gibt es verschiedene Lotionen und Cremes, die man einsetzen kann, um die Bläschen möglichst schnell auszutrocknen. Eine wichtige Information noch, wenn die Bläschen bestehen, ist der Betroffene ansteckend. Das heißt, Sie können über diese Bläschen dann andere Menschen anstecken. Im schlimmsten Fall jemand, der noch keine Windpockenimpfung bekommen hat, also ein Kind, das nicht geschützt ist, könnte sich bei einem Menschen mit Herpes Zoster anstecken und dann die Windpocken bekommen.
Sehr interessant. Gut, dass Sie das nochmal so deutlich sagen und uns mitgeben. Vielen Dank. Wie war denn der weitere Verlauf? Die Patientin war wie lange bei Ihnen in der Klinik und wann ging es ihr etwas besser?
Erfreulicherweise war die Behandlung nicht ganz so lange wie initial gedacht. Wir haben die Therapie über eine Woche durchgeführt, die Schmerztherapie und die Behandlung des Herpes Zoster. Und danach ging es ihr besser und sie konnte das Krankenhaus verlassen. Ich habe sie dann ungefähr 3 Wochen danach ambulant erneut nochmal in meiner Sprechstunde gesehen. Und zu diesem Zeitpunkt war die Gesichtslähmung fast komplett rückläufig.
Nun hatten ja 2 Ärzte im Vorhinein nicht erkannt, worum es sich handelt. Das war ja einmal der Hausarzt und der Hautarzt. Was glauben Sie, woran das lag?
Ich glaube, dass es deswegen war, weil eben nicht eine typische Stelle betroffen war von dieser Gürtelrose. Wie gerade gesagt, sind ja ungefähr die Hälfte aller Fälle am Körperstamm lokalisiert und die andere Hälfte eher im Stirn-Gesichtsbereich. Und hier war das Besondere, dass das Ohr alleinig betroffen gewesen war. Und vermutlich war die Lokalisation so ungewöhnlich, dass beide Ärzte nicht direkt an die Gürtelrose gedacht hatten.
Herpes Zoster oder eine Zosterinfektion oder eine Gürtelrose kann ja auch richtig gefährlich sein. Also ich überlege so, wenn das in Richtung Augen geht, da kann doch das auch einiges passieren.
Ja, der Punkt ist wichtig, den Sie ansprechen. Die Gürtelrose kann schlimme Komplikationen auslösen. Sie kann, wie in unserem Fall, zu Gesichtslähmung führen. Wenn die Gürtelrose im Stirnbereich auftritt, kann sie das Auge schädigen und kann am Auge eine Veränderung der Hornhaut machen, die bleibende Schäden dann mit sich bringen kann. Es können aber auch größere Nerven betroffen sein und dann bleibende Nervenschäden übrig bleiben. Also ich erinnere mich an Patienten, die die Gürtelrose im Armbereich hatten und danach eine sogenannte Armplexusparese entwickelt haben, also dann den Arm nicht mehr heben konnten. Und hier ist dann auch nicht immer gesagt, dass sich das Ganze komplett wieder zurückbildet.
Wie ist das denn, wenn das akute Krankheitsbild abgeheilt ist und diese Rötung und diese Bläschen verschwunden sind? Was kann dann noch übrig bleiben in manchen Fällen?
Das Tückische bei der Gürtelrose ist, dass in der Regel die Hautveränderungen schnell wieder verschwinden. Das dauert meistens nur eine Woche oder zwei Wochen. Dann sind die Bläschen weg und die Rötung ist auch weg. Was aber übrig bleiben kann, sind bleibende Nervenschmerzen. Und die können den Betroffenen über Wochen, zum Teil Monate, manche auch jahrelang weiter begleiten. Wir sprechen dann von der sogenannten Zosterneuralgie. Und das wollen wir unter allen Umständen verhindern, dass so etwas auftritt. Deswegen geben wir bei jedem Patienten mit Gürtelrose relativ schnell auch Schmerzmedikamente.
Also auch wenn man denkt, das ist ja nur eine rote Stelle oder es juckt ein bisschen, sollte man da wachsam sein als jetzt Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht in der Familie erleben oder selber erleben. Ich glaube, das ist das, was ich mitnehme aus unserem Gespräch. Was würden Sie denn sozusagen Hörerinnen und Hörern am Schluss mitgeben wollen aus dieser Fallgeschichte? Was ist sozusagen die Botschaft dieses besonderen Falls?
Ich würde den Hörern mit auf den Weg geben, dass sie daran denken, wenn bestimmte Stellen am Körper akut anfangen zu jucken und sich Bläschen entwickeln, dass man dann unbedingt auch an die Gürtelrose denkt, selbst wenn man ein jüngerer Mensch ist.
Wir sprachen ja vorhin kurz über den Impfstoff, den es gegen die Gürtelrose oder gegen den Zoster gibt. Wir sprachen über das Alter. Ab 50, wenn man Vorerkrankungen hat, ist es empfohlen, ab dem 60. Lebensjahr sowieso für alle. Wie ist das denn mit der Impfrate in Deutschland diesbezüglich?
Die ist leider Gottes noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Das muss man relativ klar sagen. Der Impfstoff, der sehr wirksam ist, der zweimalig gegeben werden muss, ist in der primären Impfpopulation, also in der Gruppe von Menschen, die man eigentlich impfen möchte, ab dem 60. Lebensjahr, liegt die Impfrate in Deutschland aktuell bei knapp 10%. Das sind die aktuellen Daten. Also hier ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und Ärzte sollten daran denken, dass wir diesen Impfstoff zur Verfügung haben.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.